So, schönen guten Abend. Es sieht irgendwie so aus, als wenn ich den Saal gestern schon halb leer gepredigt habe. Gestern war deutlich voller. Dabei fand ich die Botschaft sehr nützlich und hilfreich. Ja, ihr seid ja wiedergekommen, also ihr scheint das auch zu glauben, ja, also. Ja. Wir haben schon ein paar sehr gute Stunden heute, etliche Stunden, mehr als fünf Stunden oder wie lange, sechs Stunden oder was, zusammen verbracht heute mit den Leitern. Und ich bin echt dankbar und voller Zuversicht oder voller Freude zu sehen, was der Herr tut in dieser Gemeinde. Der Herr tut Großes in dieser Gemeinde. Nicht alles, was der Herr tut, ist spektakulär. Und trotzdem ist es wichtig. Alles, was Gott tut, ist wichtig. Und wenn Gott Herzen zusammenbringt, wenn Gott ein einheitliches Verständnis bringt über seine Pläne in der Leiterschaft, ist das absolut kostbar und wichtig. Und der Herr legt ein Fundament. Der Herr legt ein Fundament in dieser Gemeinde, um dann auf diesem Fundament dann zu bauen und bereitet euch vor, dass ihr Menschen in Nöten dienen könnt, die Liebe und die Kraft Gottes bringen könnt, die sie brauchen, um rauszukommen aus ihren Gefängnissen, aus ihren Dingen, die sie versklavt haben, und sie hineinzubringen in all das Gute, was Gott hat. So, der Herr ist dabei, vorzubereiten, die Erntearbeiter. Was nützt es, wenn die Ernte kommt und die Erntearbeiter sind nicht bereit? Und das tut der Herr, und das ist fantastisch. Gestern habe ich angefangen zu sprechen über die befreiende Kraft der Wahrheit. Und da gibt es noch sehr viel mehr darüber zu sagen. Und ich will heute in dieser Linie weitergehen. Ich will sprechen über das Werk Gottes, das er tut in uns und an uns, damit er es dann auch durch uns tun kann. Was Gott nicht in uns tun konnte, wird er niemals durch uns an anderen tun können. Wir können Menschen nur so weit führen in die Klarheit und in die Aufrichtigkeit, in die Geradheit des Glaubens, wie wir selber uns haben führen lassen. Wir können nicht geben, was wir nicht bekommen haben. Das ist völlig unmöglich. Ja? Und das ist, was viele nicht verstehen. Und sie suchen den zweiten Schritt. Wie können wir die Stadt erreichen? Wie können wir die Unerreichten erreichen? Und vergessen die Frage, ja, wie kann der Herr erstmal unser Herz erreichen? Ja. Und der erste Schritt darf nicht ausgelassen werden. Und Gott wirkt an uns durch sein Wort. Gestern hatte ich schon diese Schriftstelle. Er sandte sein Wort und heilte. Er sandte sein Wort und heilte. Sie, unser Gott ist ein heilender Gott. Aber Heilung rieselt nicht einfach irgendwie von der Saaldecke herunter, sondern Heilung kommt durch sein Wort. Die Kraft zur Wiederherstellung ist in seinem Wort. Und dieses Wort muss derjenige, der Hilfe und Heilung und Wiederherstellung haben will, er muss dieses Wort annehmen. Und offensichtlich nicht alle, die meinen, dass sie glauben, sind bereit, das Wort Gottes wirklich anzunehmen. Sie sind vertraut mit Wörtern über Gott, aber wenn das Wort Gottes kommt, auf einmal sind sie erschrocken und laufen davon oder zeigen sonderbare Reaktionen. Das Wort Gottes ist die Kraft, die Gott sendet, unsere Herzen zu berühren. Und die tiefsten Dinge unseres Herzens werden offenbar, damit dann damit gehandelt werden kann. Sie werden für uns offenbar. Für Gott sind sie ja schon längst offenbar. Gott muss nicht lange Untersuchungen anstellen, was mit unserem Herzen ist. Aber er, um uns zu motivieren, mit ihm zusammenzuarbeiten, muss er uns zeigen, was in unserem Herzen ist. Er braucht unsere Zusammenarbeit. Und er offenbart die Dinge des Herzens durch sein Wort. Das Wort muss scharf sein, das Wort muss schneiden, das Wort muss ein Instrument sein in der Hand des Geistes, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Und wenn das Wort Gottes kommt, werden Herzen nicht nur berührt, sondern offenbar. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen auf dasselbe Wort. will euch das mal zeigen in der Apostelgeschichte. In Kapitel 3 bringt Petrus die Botschaft über, wer ist der Messias? Jesus, der Messias, Jesus von Nazareth ist der von den Propheten verheißene Messias. Und er sagt dort in 2,36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das war ein massives Wort, weil dieses Wort eigentlich ein vernichtendes Urteil über dieser Frömmigkeit, über dem Glauben dieser Menschen ist. Weil die alle haben ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt. Sie alle kannten die Propheten. Sie wussten, Gott wird eines Tages den Messias senden und dann wird alles gut werden. Und sie haben auf den Messias gewartet. Und Petrus sagt, er war da. Und statt ihn anzunehmen, statt ihm den Platz in eurem Leben zu geben, den er verdient hat, habt ihr ihn umgebracht. Das heißt, euer ganzer Glauben an Gott ist nur Theorie. Wenn Gott wirklich kommt, ihr kennt ihn gar nicht. Das ist, was er sagt. Und das hat sie so berührt. Das heißt hier in Vers 37, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Hier ist das Schwert des Geistes, das durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist ein Richter ist der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und hier wurde ihr Zustand offenbar, aber auch ihre Motivation. Das, was sie wirklich wollten. Sie waren in Verblendung, sie waren in Unkenntnis, sie kannten Gott nur von Weitem, aber doch, sie hatten ein Herz für Gott. Und sie haben dieses vernichtende Urteil über ihren Glauben angenommen, haben sich gedemütigt. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Worum bestand die Demütigung? Sie haben die Wahrheit über sich angenommen. Demütigung ist, Wahrheit über sich anzunehmen. Und Gott gibt dem Demütigen Gnade und sie hatten die richtige Reaktion, nämlich die Reaktion der Zusammenarbeit, der Kooperation. Ja, was sollen wir jetzt tun? Wir brauchen jetzt Hilfe, wir brauchen jetzt Anleitung, wir brauchen Unterstützung, damit wir wissen, wie es von hier weitergeht. Wir erkennen an, dass unser Glaube uns nicht wirklich in eine Kenntnis mit Gott gebracht hat. Ja, aber was machen wir jetzt? Wir wollen das ja. Wir wollen das. Was sollen wir jetzt tun? Das ist eine Frage, die drückt ihre Willigkeit aus, ihre Kooperation. Und deswegen konnte Gott kommen und sie instruieren. Gott kann nur willige Menschen instruieren. So Phase 1 ist schocken. Und Phase 2, wenn die richtige Reaktion kommt, ist dann Instruktion, Anleitung. An die Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen jetzt Schritte. Das nennt man Bekehrung. Und seht einmal zum Unterschied dazu Kapitel 7, eine ganz ähnliche Botschaft von Stephanus hier zu den Frommen, zu den Leitern hier vom Hohen Rat. Und er endet genau gleich. Er redet von der Ankunft des Gerechten. Vers 52 am Ende, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Genau das Gleiche. Ihr seid schuldig, ihr habt den Messias verworfen, ihr seid schuldig geworden. Und ihr habt die göttliche Anweisung nicht befolgt. Und die Reaktion oder die Wirkung, die dieses Wort auf ihr Herz hat, ist ganz genau gleich. Als sie dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Ihre Herzen wurden durchbohrt. Wir denken, Halleluja, das kennen wir schon von Kapitel 2, super. Aber es geht total anders weiter. Die Herzen wurden durchbohrt, das Schwert des Geistes dringt durch, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und hier war ihre Gesinnung nicht, wir brauchen Hilfe, wir möchten Gott kennenlernen, wir wollen lernen, sondern hier war ihre Gesinnung eine Gesinnung des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit. Wir lassen nicht zu, dass wir kritisiert werden. Wir lassen nicht zu, dass jemand uns sagt, dass wir verkehrt sind. Wir wissen schon alles. Und wenn jemand uns versucht, irgendwie auf die richtigen Sprünge zu bringen, dann werden wir reagieren und wir werden die Stärkeren sein. Mit einem Wort, Stolz. Das ist die Haltung des Stolzes. Sie wollten herrschen. Sie wollten ihre Position der Überlegenheit als geistliche Leiter behalten. Ihnen ging es nicht um die Wahrheit. Ihnen ging es nicht um Hingabe und Gott kennenlernen. Ihnen ging es darum, die Position, die sie hatten, zu behalten. Und ich sage dir, dieser Kampf findet heute in jeder Gemeinde statt, die nur halbwegs in diese Richtung sagt, komm her, wir wollen dich. Komm du. Wenn der Herr kommt, werden Herzen offenbar. Wenn der Herr kommt, weil einige in der Gemeinde oder die ganze Gemeinde ruft, werden Herzen offenbar und der Krieg bricht aus. Und die einige erleben die glücklichste Zeit ihres Lebens und die anderen die schlimmste Zeit ihres Lebens. Das, was wir wirklich wollen, wird offenbar. Wollen wir Position, wollen wir Ansehen, wollen wir Ehre, wollen wir Macht haben, wollen wir den Glauben benutzen für unsere eigenen Vorteile? Oder soll unser Glaube der Weg sein, wie Gott uns in das Bild Jesu, in Sanftmut und Demut und Wahrhaftigkeit hineinbringen kann? Das ist die Frage. Und das ist tief im Herzen und das wird durch das Wort Gottes offenbar. Das Wort Gottes offenbart die Motivation des Herzens. Darum ist es gefährlich zu sagen, komm her, wir wollen dich. Wir brauchen dich. Komm und besuch uns. Viele Gemeinden haben einen Frieden. Das ist der Friede vor dem Besuch des Herrn. Aber wenn der Herr kommt, dann werden Dinge offenbar. Wir müssen uns mit Dingen in unserem eigenen Leben und dann mit den Dingen der Geschwister auseinandersetzen. Lass uns einmal zu Johannes Kapitel 3 gehen. Und da haben wir dieses Prinzip noch einmal ganz, ganz deutlich. Vers 19. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Es gibt Menschen, die nennen sich gläubig und sie meiden das Wort der Wahrheit, das schneidet wie die Pest. Und sie sagen, ach, dieser Prediger liegt mir nicht. Das hat nichts mit Sympathie und Antipathie zu tun, um welche Typen du magst und welche du nicht magst, sondern es hat etwas damit zu tun. Habe ich akzeptiert, dass Glauben bedeutet, Gott macht offenbar, was in meinem Herzen ist. Und Gott hat das Ziel, alles Krumme gerade zu machen. Und Gott hat das Ziel, die Geradheit, die Klarheit und die Wahrhaftigkeit des Herrn in mir Gestalt werden zu lassen. Das ist die Frage. Und wir verstecken uns dann nur hinter so Dingen, wie dass wir sagen, ja, diese Art von Predigt, das bringt mir nichts, das hilft mir nicht, damit kann ich nichts anfangen. Ja. Wo Unwahrhaftigkeit, wo Bosheit ist im Herzen, da meidet man das Licht. Jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist, was passiert, wenn wir den Herrn einladen. Er ist Licht. Er ist das Licht, wie sagt es Johannes an einer Stelle, er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Und die einen reagieren so und die anderen reagieren so. Die einen bekämpfen das Licht, wenn das Licht sie trifft. Und die anderen sagen, ja, mehr Licht. Ich will ganz wahrhaftig werden. Ich will ganz gerade werden. Ich will ganz klar werden. Ich will, dass die Natur Gottes durch den Heiligen Geist in mir hervorkommt, die Frucht des Geistes. So an Jesus zu glauben, heißt zum Licht zu kommen. Das ist das Wesen von Glauben. Nicht irgendwas tun, sondern etwas werden. Licht. Werde Licht. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen. So, das Licht kommt, aber jetzt müssen wir Licht werden. In tiefe Übereinstimmung mit dem Licht der Wahrheit kommen. Und diese Wahrheit Gottes, das ist sein Wort, das Klarheit bringt, das Verständnis bringt, das Hilfe bringt und das eine Kraft ist, das Böse, das Dunkle und die Lüge zu überwinden. Ich sagte es gestern und will das wiederholen, damit wir diesen Anschluss da haben. Wir kommen aus der Finsternis. Wir sind geprägt als Kinder der Finsternis. Jetzt sind wir ins Licht gekommen, aber da ist noch so viel Hang zu dem Dunklen, zu dem Heimlichen, zu dem Nicht-Offenbar-Werden. Und wir brauchen eine neue, glasklare Einstellung zur Wahrheit und müssen die Liebe zur Wahrheit annehmen, weil Gott uns freisetzt durch Wahrheit. Heilung kommt durch Wahrheit, genauso wie Zerstörung und Krankheit und Fluch, ungesegnet sein, gekommen ist, als wir uns mit Lüge verbunden haben. Es gab Situationen in unserem Leben, wo wir uns mit Lüge verbunden haben. Und dann haben wir diese Lebenslügen in unser Fundament eingebaut und auf diesem Fundament bauen wir. Aber wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst, dass wir diese Lügen haben. Weil das ist das Tückische und das Gefährliche an diesen Lebenslügen. Man kann darin ganz tief gefangen sein und weiß es überhaupt nicht. Man weiß es nicht. Ja? Es ist nicht so, ein Blick in uns hinein, ich sehe keine Lüge, ja dann ist keine da. Gott macht offenbar und wir brauchen ihn. Und zu sagen, ich schaue mein Herz und da finde ich nichts, also für mich ist das Thema nichts, ist schon ein Ausdruck von gewaltigem Stolz. Weil wir nicht anerkennen, was die Bibel sagt. Nur Gott kennt unser Inneres. Und nur er macht offenbar. Und niemand von uns kann mit Gewissheit sagen, Gott hat gesprochen, bei mir ist schon alles offenbar geworden, da gibt's nichts mehr, was noch offenbar werden könnte. Niemand kann hier auftreten und sagen, du, ich bin durch, ich bin fertig. Jetzt bete ich nur noch für euch. Niemand kann das sagen. Wir sind alle im Prozess. Und es geht immer weiter und es geht immer tiefer. Und es beginnt damit, dass wir anerkennen, er ist der König der Wahrheit und er ist gekommen, um ein Zeugnis für die Wahrheit aufzurichten. Und an irgendeiner Stelle beginnt der Herr und dann wartet er, was tun wir? Reagieren wir? Kooperieren wir? Das sind erst ganz offensichtliche Dinge, die auf der Hand liegen, ja, Lügen, auf die wir gesetzt haben, die wir zu unserer Hilfe herbeigeholt haben oder zugelassen haben, auf die wir uns stützen. Und wenn der Herr kommt, das Erste ist, diese Dinge werden offenbar. Und er erwartet, dass wir sie in Ordnung bringen. Als ich vor vielen, vielen Jahren Jugendleiter war, hatten wir einen der vielen Neubekehrten, die von der Straße kamen. Und das war ein ganz interessanter Mensch, man würde sagen, ein Lebenskünstler. Er hat sich das Ziel gesetzt, als junger Mensch, bevor er 30 Jahre alt wird, als Beamter in Pension zu gehen. Das war sein Lebensziel. Als ganz junger Mensch hat er sich dieses Ziel gesetzt, weil er dachte, das ist das schönste Leben. Man ist Beamter auf Lebenszeit in Pension, unkündbar und man kann das Leben genießen. An diesem Ziel hat er sehr zielstrebig gearbeitet und hat es erreicht. Er ist bei der Polizei gewesen, wurde verbeamtet und sobald er verbeamtet war, hat er eine Verletzung markiert. Und hat allen erzählt, dass er fürchterliche Schmerzen im Knie hat und dass er nicht mehr laufen kann. Und die Ärzte haben untersucht und von einem zum anderen geschickt und niemand hat etwas gefunden. Und er ist einfach dabei eisern geblieben, dass er ganz schlimme Schmerzen hat im Knie. Und nachdem er durch eine Handvoll Ärzte durch ist und keiner konnte irgendwas finden, haben sie ihm das schriftlich gegeben. Er wird jetzt pensioniert. Und er war noch nicht 30 und hat das Ziel seines Lebens erreicht, meinte er. Und dann kam Gott in sein Leben und er hat sich bekehrt. Und es dauerte nicht Jahre, bis ihm klar wurde, ich habe mein Leben auf eine dicke, fette Lüge aufgebaut. Und jetzt muss ich diese Lüge rausschaffen. Und das war gar nicht so einfach. Er stellte dann fest, dass es kein Gesetz dafür gibt, einen verbeamteten, pensionierten Beamten diesen Status wieder abzuerkennen. Und er hat von einer Instanz bis zur nächsten gekämpft und überall konnte er sagen, Jesus ist in mein Leben gekommen, er ist die Wahrheit, ich lebe nach der Wahrheit, ich kann diese Lüge nicht tolerieren, das ist alles Lüge, mir steht dieses Geld nicht zu, sorgen Sie dafür, dass diese Zahlungen aufhören und dass ich diesen Status aberkannt bekomme. Und wir haben alle gesagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen, es gibt keinen Präzedenzfall, wir wissen nicht, wie wir so mit dieser Sache umgehen sollen, sowas haben wir noch nie gehabt. Manche haben auch angedeutet, seien Sie froh, dass Sie diesen Status haben. Ich wäre froh, ich hätte den. Die Geschichte ging von einer Instanz zur nächsten bis zum Innenminister. Das ganze Ding wurde eine dicke Akte und landete auf dem Schreibtisch vom Innenminister. Und der hat ihn dann begnadigt. Und er bekam diesen Status los. Aber er musste kämpfen, diese Lüge wieder loszuwerden. Erst hat er gekämpft, sie zu erreichen. Und dann kam der Herr und dann musste er kämpfen, diese Lüge wieder loszuwerden. Aber er hat verstanden, ich kann nicht Christ sein und mit dieser Lüge leben. Das ist unmöglich. So das Licht ist gekommen, hat sein Gewissen beunruhigt und er hat verstanden, das ist etwas, was nicht geht. Das geht nicht. Gerade neulich las ich in den Nachrichten ein Interview mit einem Hochstapler, der jahrelang als Chefarzt gearbeitet hat, ohne jemals Arzt gewesen zu sein. Und nur weil jemand aus seinem früheren Leben ihn wiedererkannt hat, ist die ganze Sache aufgeflogen. Und er gibt ein Interview und er sagt, nicht jede Unwahrheit ist eine Lüge. Solche Lektionen über Moral bekommst du in den Nachrichten. Nicht jede Unwahrheit ist eine Lüge. Für Gott schon. Eine Unwahrheit ist eine Lüge und eine Lüge ist eine Unwahrheit. Was nicht wahr ist, ist gelogen. Da kann man nicht diskutieren, da kann man nicht irgendwie Gott auf unsere Seite ziehen. Das ist unmöglich. Und wenn wir mit Gott leben, dann geht er von den äußeren Dingen immer mehr zu den tiefen Dingen. Und macht sie offenbar. Und wenn wir tun, was Gott uns gebietet, gestern hatte ich die Schriftstelle Johannes 8, 31, wenn wir an der Rede Jesu bleiben, wenn wir einen Lebensstil praktizieren, wo wir uns füllen mit dem Wort Gottes, wo wir unsere Gedanken prägen und erneuern mit dem Wort Gottes und wo wir das Wort Gottes, wie Paulus sagt, reichlich in uns wohnen lassen, dann kommt Licht. Weil der Eingang deines Wortes ist Licht. Und wenn das Licht scheint, werden die verborgenen Dinge offenbar, die Lebenslügen, auf die wir alles aufgebaut haben, die wir schon längst vergessen haben, wie man ein Haus baut und wer kümmert sich dann 20 Jahre später noch um die Fundamente. Die sind einmal gegossen und darauf ruht das Haus. Niemand interessiert sich für die Fundamente. Aber wenn die Fundamente verkehrt sind, dann muss etwas mit den Fundamenten passieren. Und ich kann mich erinnern, wie ich diesen Prozess begann, mich zu füllen mit dem Wort Gottes. Fing Gott an, Lebensüberzeugungen, die totale Lüge sind, die ich aber geglaubt habe, offenbar zu machen. Und eine dieser Dinge, an die ich mich erinnern konnte, ganz klar, war eine Lebensweisheit, die auf den ersten Augenblick irgendwie natürlich oder verständlich oder akzeptabel erscheint. Also diese Lebensweisheit, die ging so, verletzt zu werden, ist etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Amen. Aber die Schlussfolgerung war, deswegen muss man alles dran setzen, um Verletzung zu vermeiden. Und da ist die Lüge. Und ich habe diese Lüge gesehen, habe gesehen, nein, nicht Verletzung ist so zerstörerisch, sondern Verletzung, auf die ich nicht mit Vergebung reagiere, ist zerstörerisch. Nicht das, was andere mit mir tun, sondern wie ich darauf reagiere, das entscheidet, ob es mich zerstört oder nicht. So nicht Verletzung ist das Problem und wir müssen jetzt versuchen, uns zu schützen vor weiteren Verletzungen. Wenn wir in der Gemeinde sind, wir haben eine Entscheidung getroffen, ich lasse mich verletzen. Das heißt Gemeinde. Niemand kann wirklich am Gemeindeleben teilnehmen. Er kann zwar Gast sein und Gottesdienste besuchen, aber Gemeinde sind nicht Veranstaltungen. Gemeinde ist, Herzen werden verbunden. Menschen bekommen Beziehungen untereinander. Und niemand kann in der Gemeinde sein, ohne verletzt zu werden. Weißt du, warum wir verletzt werden? Weil da Menschen sind, die noch nicht vollkommen sind. Deswegen werden wir verletzt. Und das Problem ist nicht Verletzung, das Problem ist, wie gehen wir um mit Verletzung? Wenn du nicht verletzt werden möchtest, also such dir eine von diesen unbewohnten Südseeinseln, ja, wo du dann als Einziger irgendwie leben wirst, aber dann wirst du feststellen, all die Probleme und all die Ungerechtigkeit und all die Lieblosigkeiten gegen dich selbst hast du mit auf die Insel genommen und du wirst wieder dich verletzen, mit dir selbst. Lebenslügen, die wir irgendwann als rettende Ausweg, als rettende Wahrheit in Anführungsstrichen ergriffen haben, eingebaut haben und auf die bauen wir unser Leben. Und alles, was wir darauf aufbauen, hängt ab von dem, was da unten im Fundament ist und wir wissen es nicht. Und jemand mag aufgrund von schlimmen Erfahrungen beschlossen haben, heiligen Schwur getroffen haben, ich werde niemals wieder jemandem vertrauen. Was gibt es? Und dann hat er nette, harmlose, oberflächliche Plastikbeziehungen, die mit Leben nichts zu tun haben. Und er wundert sich, warum er in diesem Gefängnis ist. Weil da ganz tief ein Schwur ist, ganz tief er selber die Türen verriegelt hat und verschlossen hat. Und er lebt im Gefängnis und hat keine Ahnung davon. Er weiß es nicht mehr. Diese Lügen im Fundament sind uns nicht mehr bewusst, weil sie Jahrzehnte zurückliegen. Wir haben eine Wahl getroffen und diese Wahl ist wie ein Vertrag. Diese Wahl ist immer noch gültig, bis der Vertrag sozusagen vom Licht Gottes getroffen wird und wir sehen, was haben wir denn da unterschrieben? Das geht ja nicht. Das passt nicht mit meinem neuen Leben zusammen. Und wir kündigen den Vertrag. Wir machen den Vertrag rückgängig. Aber um das tun zu können, muss das Licht Gottes scheinen. Die allermeisten, dies ist mit dem Polizeibeamten das sehr offensichtlich, als er sich bekehrt hat, er hat gewusst, dass er in einer dicken Lüge lebt. Das war einfach. Aber es gibt Dinge ganz tief da drin, von denen wir keine Ahnung haben, die aber doch da sind und die ihre Wirkung haben. Und da will Gott uns hinführen und da will Gott wirken in der Tiefe. Wenn wir erst einmal verstehen, was da die Dinge in uns sind, dann ist ja schon, das ist schon drei Viertel des Sieges. Der Rest ist einfach. Als Gott mir offenbarte, diese heilende, befreiende Kraft, die in seinem Wort ist, und ich verstand, eins der größten Probleme, was ich habe, ist Minderwertigkeit. Ich wusste, was ich zu tun habe. Minderwertigkeit ist eine lügenhafte Überzeugung, die man fühlt. Und die daherkommt mit dem Anspruch, ja, aber das fühle ich ja. Das ist ja da. Damit bin ich ja Tag für Tag konfrontiert. Das breitet sich in mir aus. Das ist einfach da. Ich kann nicht leugnen, dass es nicht da ist. Ja? Wir sollen nicht Gefühle oder innere Zustände leugnen, aber wir können sie im Licht Gottes beurteilen und wir können sagen, wenn ich mich minderwertig fühle, dann weiß ich eins, ich glaube und deswegen erlebe ich eine dicke, fette Lüge. Denn die Wahrheit ist, ich bin wertvoll. Und mein einziges Problem ist, dass ich das noch nicht fühle. So, hier ist das Problem, nicht bei Gott. In mir drin ist das Problem. Und als Gott mir offenbarte, welche Macht in seinem Wort ist, er sandte sein Wort und heilte sie. Ja, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und wie ein Feuer, ja, ein Feuer, das verzehrt. Ja, habe ich gesagt, okay, hier ist die Lüge und ich kenne die Wahrheit. Und ich musste nicht lange überlegen, um mein Wort zu benutzen, das der Herr schon in dem Vorfeld als Vorbereitung auf meine Bekehrung benutzt hat. Und da war dieses Wort Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieses Wort habe ich genommen, da kannte ich es noch nicht auswendig, habe es auf ein Kärtchen geschrieben und habe es gelesen, habe es in der Tasche gehabt, auf der Arbeit, jede freie Minute in die Ecke gegangen, Kärtchen rausgeholt und das Wort gelesen und gedankt und gesagt, das ist die Wahrheit, das ist, wie es wirklich ist und das, was da drin ist, ist Lüge und das, was ich da jetzt reintue, ist stärker als die Lüge, weil das Böse wird mit Gutem überwunden. Und das Wort ist Licht, und wenn das Licht kommt, dann geht die Finsternis weg. Ja? Wie machst du Licht im Keller? Sagst, oh, ist dunkel, hier sehe ich nichts. Dann holst du Säcke oder Eimer und schaufelst die Dunkelheit raus? Nein, das machen nur die Schildbürger. Ja? Wir sind klüger, wir machen den Lichtschalter an. Wir bekämpfen die Dunkelheit, indem wir das Licht reinlassen. Und die Dunkelheit ist so schnell weg, du siehst es gar nicht. Licht ist die Antwort. Und viele Leute beten und schauen problemorientiert, statt auf die Antwort zu schauen und sich mit der Antwort zu verbinden. Und ich weiß nicht, wie viele von hunderte oder mehr als hunderte von Mal, es ging etliche Wochen oder zwei Monate, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe dieses Wort genommen und gesprochen. Und dann habe ich entdeckt, dort steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Also habe ich gedacht, okay, es wäre nicht verkehrt und nicht frevelhaft, obwohl wir am Ende des Buches gewarnt werden, wer dem Wort etwas hinzufügt, ja, kommen schlimme Plagen. Aber in diesem Fall dachte ich, ich habe doch die Freiheit. Ja, wenn er sagt, er hat mich bei meinem Namen gerufen, dann kann ich einen kleinen Trick anwenden, um mich mehr angesprochen zu fühlen. So, dann habe ich meinen Namen in diesen Vers reingenommen. Fürchte dich nicht, Hartwig. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Hartwig. Du bist mein Hartwig. Und fühlte mich gleich viel angesprochener. Ja. Und ein Moment gab es, nach, weiß ich nicht, hunderten von Malen, zu sagen, Gott, das ist die Wahrheit, das ist, wie du denkst über mich, das ist, wie es wirklich ist. Und der Tag wird kommen, wo ich fühle und innerlich völlig überzeugt bin von dem, was du schon längst weißt. In mir ist das Problem, aber dieses Problem wird jetzt gelöst, weil das Licht kommt. Und einmal sprach ich diesen Vers, und als ich an diesen Teil kam, du bist mein. Zum ersten Mal in meinem Leben als Christ, und da war ich ganz junger Christ, fühlte ich diesen Vaterstolz, diese Begeisterung Gottes, dass er riesige Freude darüber hat, dass er mich hat. Er hat nicht riesige Freude über alles, was ich tue, aber er hat riesige Freude darüber, dass er mich hat. Und damit beginnt Heilung. Und keine Minderwertigkeit kann das überleben. Wenn unser Herz erfüllt ist, Gott ist stolz darauf, Gott ist begeistert. Ich habe schon Fromme gehört, die gesagt haben, das darf man nicht sagen, Gott ist stolz darauf. Doch, ein Vater kann sein Baby nehmen und es gibt einen Vaterstolz, der mit der Sünde des Stolzes überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und Gott hat diese Freude des Vaters und er ist begeistert darüber, mich zu haben. Und das war für mich so eine Heilung, weil mein ganzes Leben, ich konnte mich nicht erinnern, dass irgendeiner begeistert war, darüber mich zu haben. So bin ich aufgewachsen. Hatte nicht das Gefühl, in der Familie bin ich willkommen, in der Schule hatte ich schon gar nicht das Gefühl und später bei Polizei, da gab es auch deutliche Hinweise. Also mein ganzes Leben irgendwie war immer, du bist nicht willkommen. Du bist nicht geschätzt, du bist nicht wertvoll. Und jetzt mein Schöpfer, mein Vater im Himmel, zeigt mir durch sein Wort, er ist begeistert, er ist voller Freude, dass er mich hat. Da ist heilende Kraft in dem Wort und das Wort ist stärker als die Lüge. Mit der Lüge kommen bindende, zerstörende Kräfte in unser Leben. Und mit der Wahrheit kommen heilsame, heilbringende, befreiende Kräfte. Wahrheit verbindet uns mit Gott. Lüge verbindet uns mit der Macht und der Welt der Finsternis. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Raum geben der Wahrheit. Dass wir die Wahrheit lieben und der Wahrheit erlauben, ihr Werk in uns zu tun. Und wenn wir uns füllen, wenn wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen, dann wird es dieses Werk tun, dass das Licht scheint und Dinge werden offenbar. Lass mich ein paar andere Beispiele bringen von Lebenslügen. Menschen können überzeugt sein, ich verdiene es, abgelehnt zu werden. Und sie senden Signale aus, lehnt mich nur ab, das ist mein Schicksal, das ist, was ich verdiene. Und sie erleben überall Ablehnung. Weil sie unbewusst Signale aussenden, das ist, wie ich behandelt werden möchte. Das ist, was ich verdiene. Und das, was sie aussenden, das bekommen sie. Und sagen wieder, siehst du, ich hab's gewusst, mich will keiner. Oder eine Lüge wie, für mich gelten die allgemeinen Regeln, die für alle anderen gelten, nicht. Die sollen ruhig alle pünktlich sein, das ist ordentlich, das gehört sich so. Aber bei mir ist das was ganz anderes. Ich stehe über den Dingen, ich stehe über den Ordnungen, ich stehe über dem Gesetz. Und Menschen sind ihr Leben lang unpünktlich und unzuverlässig. Weil da drin eine Lüge ist, ja, was für alle gilt, gilt für mich noch lange nicht. Oder eine Überzeugung, mit der manche rumlaufen. Wenn es mir schlecht geht, kann doch niemand von mir Gehorsamsschritte verlangen. Also wenn es mir schlecht geht, bitte, dann schont mich doch alle, das verdiene ich. Ja, und plagt mich hin und mit, ja, aber der Herr möchte, dass du jetzt diese Schritte tust. Ja, und sie fühlen sich total ungerecht behandelt und sie denken, Gehorsamsschritte ist eine Strafe. Und sie verstehen nicht, nach dem Wort zu handeln ist der Ausweg. Es gibt verletzte Christen, die sagen, du, bitte, lass das alles ferne von mir sein, ich muss erstmal gesund werden. Und wenn ich gesund bin, dann kannst du von mir verlangen, was Gott von jedem normalen Gläubigen verlangt. Aber ich bin krank. Und von mir kann man das nicht erwarten. Das musst du doch verstehen. Ich bin im Ausnahmezustand, schon seit Jahrzehnten. Ja. Bloß, das ist ganz tief im Herzen verborgen, eine Überzeugung. Aber das Verhalten und oft die Worte verraten es und die anderen sehen, das ist ihre oder seine Haltung. Bloß sie selber sehen es nicht. Sie selber sehen es nicht. Weil da falsche Überzeugungen sind. Ja. Alle müssen mich schonen. Und natürlich auch der Herr. Das verdiene ich. Ich bin so arm dran, ich bin so kaputt, ich bin so enttäuscht. Jetzt müssen alle im Schongang mit mir umgehen. Und wir haben falsche Denkweise und falsche Sichtweise, falsche Motivation und wir verstehen nicht die Gehorsamsschritte im Wort zu sein, zu danken, zu vergeben, zu dienen, zu segnen und nicht zu fluchen. Das ist der Weg Gottes in die Freiheit, in die Heilung. Das ist nicht eine Strafe, die er mir aufbrummt, sondern indem wir tun, als sie hingingen, wurden sie geheilt, heißt es von den Aussätzigen. Der Herr hat ihnen ein Gebot gegeben, zeigt euch den Priester, als sie hingingen, wurden sie geheilt. Der Gehorsam war der Weg zur Heilung. Er sandte sein Wort und heilte sie. Wenn wir Täter des Ortes sind, werden heilsame Kräfte freigesetzt. Und wenn wir uns weigern oder die Lüge weiter pflegen und die Lüge befolgen, dann bleiben krankmachende, fluchbringende Dinge über uns. Oder, was ich auch schon erlebt habe, eine Einstellung: Wenn Gott sich nicht um mich kümmert, dann muss ich mich eben um mich selber kümmern. Und Frauen in Torschlusspläne gehen dann hin und heiraten einen Ungläubigen. Lieber einen Ungläubigen heiraten, als alleine bleiben. Wenn Gott sich nicht um mich kümmert, ja, dann ist er selber schuld, dann ist er jetzt verantwortlich. Also diese Anklage Gott gegenüber ist jetzt der Freifahrtschein zum Ungehorsam. Das kann nicht sein. Du kannst tausendmal das Gefühl haben, dass Gott dich nicht um dich kümmert. Entdecke, dass das eine Lüge ist und zerstöre diese Lüge, aber nimm sie nicht als ein Sprungbrett, um jetzt Dinge zu tun, die außerhalb der Ordnung Gottes sind. Ja? So haben wir Lügen. Ja? Oder, wo viele Menschen mit rumlaufen, das Wichtigste im Leben ist, mit allen im Frieden zu sein. Das klingt doch aber nett. Das klingt doch nun wirklich christlich. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Strebe nach Frieden mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, sagt Paulus. Es gibt Gläubige, die rufen den Herrn nicht aus reinem Herzen an. Wenn du aber ein solcher bist, wirst du mit diesen Leuten niemals Frieden haben. Der Krieg geht erst richtig los, wenn du gerade wirst. Und das ist eine Illusion zu denken, ja, wenn Gott mit mir ist, werden alle mit mir zufrieden sein und alle werden es gut meinen mit mir und alles wird schön sein und alles wird nett sein. Nein, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Lass es uns verheißen. Und nirgendwo haben wir einen Hinweis, bemühe dich nach Kräften, diese Verheißung außer Kraft zu setzen. Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, sie werden euch hassen. Das sind klare Versprechungen. Das Wichtigste ist nicht, mit allen im Frieden zu sein. Das Wichtigste ist, mit Gott im Frieden zu sein. Und mit Gott im Einklang zu sein. Und dann werde ich im Einklang sein mit allen denen, die auch mit ihm im Einklang sind. Aber die, die heucheln und sich was vormachen, und beeindruckt sind von ihrem Glauben und überhaupt keine Ahnung haben, wie verkehrt sie sind, mit denen wirst du keinen Frieden haben, weil das Licht von dir geht und dieses Licht zeigt ihnen, wie verkehrt sie sind und sie wollen es nicht sehen und es wird Krieg geben. Wie ich so viele Male gesagt habe, der Friede Gottes kommt, nachdem das Schwert des Geistes sein Werk getan hat. Nicht vorher. Erst muss das Schwert des Geistes tief gehen und schneiden und trennen zwischen Seele und Geist, trennen zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Unabhängigkeit und Hingabe. Da muss eine Trennung sein. Und erst wenn diese Trennung geschieht, dann kommt der Friede. Und es gibt sicherlich viele, viele andere Beispiele, die jetzt hier mir nicht vor Augen waren, aber das waren so einige Beispiele von Lügen, die man in sich hat und man hat noch das Gefühl, es ist alles gut und das ist alles von Gott und das ist alles so richtig. Nun, es ist überhaupt nicht von Gott. Nicht überall, wo christlich draufsteht, ist auch Christus drin. Es gibt Etikettenschwindel im Reich Gottes, reichlich. Und Gott möchte uns helfen zu verstehen. Epheser 4, Vers 23, werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen habt ihr angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, weil das geschehen ist, wir haben Christus angezogen, der neue Mensch ist jetzt unser. Jetzt müssen wir handeln. Was tun wir? Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt aber nicht. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum. wenn wir nicht Lüge ablegen, wenn wir Lüge weiter behalten in unserem Leben, als Freund, als Helfer, als Schutz, als etwas, auf das wir uns verlassen, mit dem wir durchs Leben kommen, dann geben wir dem Teufel Raum. Weil Lüge kommt von ihm. Er ist der Vater der Lüge. Und wenn wir Lüge behalten in unserem Leben, obwohl der Heilige Geist sagt, das ist nicht wahr, damit musst du brechen, das muss zu Ende kommen. Wenn wir gegen innere Einsicht an Lüge festhalten, dann machen wir Raum für den Teufel. Und er wird diesen Raum, den wir ihm anbieten, nehmen. Er wird. Weil er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wo ist ein Christ, der so dumm ist, mit ihm zu kooperieren? Wo ist ein Christ, der die Waffenrüstung ablegt, der nicht in der Wahrheit lebt? Wo ist ein Christ, der auf sein Niveau herabsteigt? Weil die Dinge des Teufels zu wählen, heißt ihn einzuladen. Man muss nicht sagen, Teufel, komm. Man muss nur an der Lüge festhalten. Lüge ist sein Territorium und da sind wir auf seinem Gebiet. Und da kommt er. Das funktioniert auch mit anderen Dingen, mit Treulosigkeit oder mit nicht vergeben wollen, ja, oder mit Faulheit. Der Faule ist ein Bruder des Verderbers. Wenn ich Faulheit kultiviere in meinem Leben, auch geistliche Faulheit, mache ich die Tür auf und sage, Teufel, komm, lass uns eine Party haben. Ist verrückt. Kein Gläubiger würde sagen, hey, ich lade den Teufel ein, jeden Tag. Aber es gibt Einladungen ohne Worte. Indem wir einfach uns auf sein Niveau begeben. Und wenn wir die Lüge behalten und nicht tun, was das Wort Gottes sagt, die Lüge abzulegen, dann geben wir dem Teufel Raum. Gestern hatte ich schon die Schriftstelle, die soll hier noch einmal erwähnt werden, 1. Petrus 2, 22. Die Seele gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. So, was macht die Seele rein? Wenn wir der Wahrheit gehorchen. Sprich, wenn wir der Wahrheit nicht gehorchen, was macht das mit der Seele? Sie bleibt unrein. Und da soll Reinheit hineinkommen. Reinheit. Gehorsam gegenüber der Wahrheit bringt uns zu ungeheuchelter Bruderliebe. Ohne Hingabe an die Wahrheit kommen wir nicht aus der Heuchelei. Und was ist Heuchelei? Ist das eine zu sagen und das andere zu meinen. Das ist Heuchelei. Das ist das Gegenteil des Wesens Gottes. Und deswegen ist er darauf so entschieden und so stark darin, das muss raus aus der Gemeinde. Die Gemeinde darf nicht in den Wegen der Welt wandern. Sie darf nicht Beziehungen haben, die geheuchelt sind, die unecht sind, die verkehrt sind, die verlogen sind. Folgende Geschichte als kleines Beispiel. Bruder A spricht mit Bruder B und ist da grob und lieblos und verletzt Bruder B. Sowas kommt vor, nicht wahr? Ja, kommt das vor? Kein Problem. Wenn wir das realisieren, wenn wir damit tun, was die Bibel sagt, ist das kein Problem. Eine Gemeinde, wo man sie nicht verletzt, gibt es nicht. Wenn du die suchst, hör auf zu suchen, erschießt dich und fertig ist es. Es gibt keine Gemeinde, in der wir nicht verletzt werden. Das gibt es nicht. Klingt brutal, aber es ist so. So. Die Geschichte geht weiter. Bruder C hat aber die Unterhaltung gesehen von A zu B und hat gesehen, was A zu B gemacht hat. Bruder C ist voller Liebe und voller Fürsorge und nimmt A an die Seite und sagt, weißt du, ich habe gesehen, wie du mit B gesprochen hast und ich muss dir ehrlich sagen, du warst grob, du warst lieblos, du hast ihn verletzt. Ja? Und dank sei Gott, B ist demütig, B ist einsichtig, B lässt sich korrigieren und B sagt, ja wirklich, habe ich gar nicht gemerkt, Mensch, das wollte ich wirklich nicht. Ich gehe sofort hin zu, A. A ist einsichtig. A hat ja B verletzt, ne? Habt ihr gut aufgepasst. Da. nicht durcheinander kommen. A hat B verletzt, C hat es gesehen. C spricht mit A und A sagt, ja stimmt, wirklich, Mensch, also jetzt, wo du es mir sagst, merke ich, sein Gesicht hat sich seltsam verzogen, irgendwas muss da passiert sein. Ja, du, ich gehe sofort hin, bring das in Ordnung. A wieder zurück zu B und sagt, mir ist bewusst geworden, ich habe dich verletzt. Inzwischen hat B schon mit der halben Gemeinde gesprochen. Wisst ihr, was A mit mir gemacht hat? Ist das nicht schlimm? Ist das nicht unmöglich? Ja. Und beschwert sich und redet und sagt, guck mal, wie lieblos A ist, so ist er mit mir umgegangen. Ja. Jetzt endlich kommt A zu B und sagt, du, ich habe es verstanden, ich habe dir wehgetan. Es tut mir wirklich leid, vergib mir. Ach nein, ist alles in Ordnung, du hast mich gar nicht verletzt, ist schon gut. Das ist Heuchelei. Es ist eine Demütigung zuzugeben, dass wir verletzt worden sind. Aber es ist notwendig für uns und es ist notwendig für den, der verletzt hat. Weil vergeben wird Sünde, vergeben wird Schuld. Wir sagen, ach nee, ist schon alles in Ordnung. Ja, wenn alles in Ordnung ist, warum hat er die halbe Gemeinde durchtelefoniert? Warum? Weil es ihn verletzt hat. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Lass uns einmal zu Jesaja 28 gehen, das ist eine schockierende Schriftstelle. Geht sehr zusammen mit, was wir eben schon gesehen haben. Gebt dem Teufel keinen Raum. Jesaja 28, ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Sheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Hier haben Menschen zu Lüge Zuflucht gesucht. Und die Wahrheit ist, sie haben einen Bund mit dem Tod gemacht. Ich sagte es vorhin schon, Lüge setzt todbringende, zerstörerische Kräfte frei. Und Wahrheit setzt lebensschaffende, heilende Kräfte frei. Und hier sind Menschen, die haben Lüge zu ihrer Zuflucht gemacht. Also sie haben sich geflüchtet in Lüge. Lüge hat ihnen Schutz gegeben. Und in Trug uns geborgen. Ja? Manchmal wir greifen zu Lüge aus Angst vor Strafe. Menschlich gesehen ist es verständlich, aber Lüge ist Lüge. Wir haben uns selbst geschützt. Wir haben gesagt, ich entziehe mich der Gerechtigkeit. Ja? Und ich schütze mich vor den berechtigten Konsequenzen. So wir benutzen Lügen. Ausreden, ja, um uns zu schützen vor Konsequenzen, vielleicht um unser Ansehen nicht zu verlieren. Wenn wir Lüge gebrauchen, um unser Ansehen zu schützen, und wir bringen das nicht in Ordnung, wir werden in Probleme kommen. Wir werden in Probleme kommen. Oder man benutzt Lüge, um sich Vorteile zu verschaffen. Was weiß ich? Das bei der Steuererklärung ist, finanzielle Vorteile, ja, oder auf der Arbeit, man schreibt Stunden, die man nicht gemacht hat. Ja. Gerade neulich hat mir jemand erzählt, ja, er hat mit einer Gemeinde zu tun und da ist sein Bruder, alle wissen das, er ist Handwerker, aber er macht nicht sehr viel in seinem Handwerk, jedenfalls nicht im offiziellen Rahmen, aber im Bereich der nicht offiziellen Schwarzarbeit ist er sehr aktiv und hat sehr viel Geld gemacht. Und alle wissen das in der Gemeinde, dass er sein Geld macht mit Schwarzarbeit. Und der Prediger fragt diesen Handwerker, du hast nicht noch einen Platz für meinen Sohn, der muss auch mal ein bisschen Geld verdienen. Alle wissen, der arbeitet schwarz. Und der Prediger versucht noch seinen Sohn dort unterzubringen. Ja. Und am Sonntag wollen wir singen, heilig ist der Herr, hallo. Wenn du Gott wärst, du würdest so ein Theater nicht mitmachen. Du würdest dich veräppelt fühlen. Du würdest sagen, was ist denn das für eine Gemeinde? Die haben hier ein Buch, die glauben, dass sie an dieses Buch glauben und dann tolerieren sie solche Dinge und dann sagen sie, komm in unsere Gemeinde, segne uns oder schick uns Erweckung. Wenn du Gott wärst, du würdest nicht mitmachen. Und Gott macht auch nicht mit. Er macht nicht mit und deswegen besucht er. Und wenn wir es noch so tapfer durchproklamieren, Herr, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und keiner merkt, dass Gott überhaupt nicht da ist. Denn er hat versprochen, wo wir in seinem Namen zusammen sind. Wenn wir 6 Tage die Woche uns nicht bemühen, für seinen Namen zu leben. Und Sonntag wollen wir dann für seinen Namen Lieder singen. Gott sagt, nee Freunde, so geht das nicht. Das kann ich nicht tolerieren. Dieser Flügel wird immer leerer, ja. Also ich konzentriere mich mehr auf euch, ja. Ihr seid mir wesentlich treuer. Wir sollen das verstehen, wenn wir Lüge zu unserer Zuflucht machen, dann machen wir einen Bund mit dem Tod. Wir werden dafür bezahlen müssen. Und das wollen wir nicht. Der Preis ist zu hoch, wir wollen das nicht. Wir wollen Raum machen für den Segen Gottes. Es gab eine Situation in einer großen Konferenz, viele hunderte von Leute waren da und ich erzählte eine Geschichte aus meinem Leben. Und um die Sache noch ein bisschen interessanter zu machen, ein bisschen farbiger und ein bisschen belebender und ein bisschen lustiger, habe ich an einer Stelle ein Detail erfunden in dieser Geschichte. Und dieses Detail hat nie stattgefunden, das stimmt überhaupt nicht. Das war eine Lüge. Und als ich es raus hatte, die Leute haben alle gelacht und fanden es irgendwie lustig, und ich wusste, hey, was hast du gemacht? Ging ich auf mein Zimmer und ich hatte schon das Gefühl, ja, die Schriftstelle sagt, der Herr lässt soll sein Angesicht leuchten lassen über uns. Es gibt doch das Gegenteil. Und das Angesicht des Herrn leuchtet nicht. Es war wie, was hast du gemacht? Was hast du da gemacht? Und ich, ja, ich weiß, das war nicht richtig, das ist nicht in Ordnung und Herr, vergib mir. Und hat mich gedreht und gewunden und das war wie, der Himmel ist aus Beton, keine Antwort. Und ich war mitten in der Konferenz, ich hatte noch Tage zu machen und ich wusste, wenn das in diesem Zustand bleibt, dann kann ich auch die Leute nach Hause schicken, da haben sie vielleicht mehr von, wenn sie auf ihrer Terrasse sitzen, als hier einen ungesalbten Prediger zu hören, ja, der noch konkordanzmäßig alles richtig macht, aber wo nichts mehr kommt, wo nichts mehr passiert. Und ich wusste genau, was das Schweigen Gottes bedeutet. Und was der Herr von mir wollte. Und habe gesagt, Herr, du hast gewonnen. Morgen früh, bevor ich mit der Lehre fortsetze, als allererstes werde ich den Leuten sagen, dass ich sie angelogen habe und werde sie um Vergebung bitten. Morgen früh, bevor irgendwas anderes passiert, als allererstes das. Kaum hatte ich das gesagt, ging der Himmel auf und das Antlitz des Herrn leuchtete. Wir können nicht Lüge zu unserer Zuflucht machen und denken, Gott ist mit uns. Es wird nicht funktionieren. Ananias und Sapphira haben den Heiligen Geist belogen und haben dafür einen hohen Preis bezahlt. Und je mehr wir Gott einladen zu kommen, umso höher wird die Latte gelegt. Und am Ende wird es wieder sein wie am Anfang. Menschen, die Gott nicht fürchten, die Gott nicht die Ehre geben und die meinen, mit Lüge in der Gemeinde operieren zu kommen, werden wieder tot umfallen. Man, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was das für eine Gesinnung war? Da sterben 2 Menschen mitten im Gottesdienst und das Meeting geht weiter. Und nur irgendwelche Helfer gehen raus und verscharren die beiden. Und das Meeting geht weiter. Die Gemeinde hat nicht gesagt, komm, wir ändern unser Programm, lass uns einen Trauergottesdienst machen. Das Meeting ging weiter. Bloß ein paar Helfer haben da draußen die Toten verscharrt. Undenkbar heute. Wie kann das sein? Also man muss doch das Programm unterbrechen. Wenn jetzt unsere kostbaren Geschwister heimgehen, der Herr hat es so in seiner Weisheit für richtig befunden, sie heimzuholen. Und was wir da alles für gesalbte Sprüche manchmal bringen. Und es war nichts weiter als Gericht in diesem Falle. Die Versammlung ging weiter. Keiner hat gesagt, das war mein bester Freund, ich muss zur Beerdigung. Nicht einmal Petrus, durch dessen Mund dieses Wort gegangen ist, ist hingegangen. Irgendwie hatten die eine andere Gesinnung, glaube ich. Irgendwie hatten die andere Prioritäten. Lüge zur Zuflucht genommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Worte achten. Sprüche 18 heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Unsere Zunge kann Leben hervorbringen oder kann Tod hervorbringen. Und dieser Tod kann uns selber treffen und er kann andere treffen. Kraft kommt aus unserem Mund. Kraft zum Leben, Kraft zur Heilung, Kraft zur Hilfe, Kraft zur Wiederherstellung, Kraft zum Segen oder Kraft zur Zerstörung und zum Tod. Und viele Gläubige denken, ja Mensch, meine Güte, das ist irgendwas im Alten Testament, das hat doch heute keine Bedeutung mehr. Die Apostel haben es anders gesehen. Jakobus Kapitel 3. Wir alle straucheln oft. Wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Jakobus 3, Vers 2. Wenn wir aber den Pferden Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, jetzt kommt das dritte Bild, welch kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Das ist, was ich buchstäblich als Kind erlebt habe. Mit einem Streichholz habe ich ein Waldstück angezündet. Mit einem einzigen Streichholz. Und ein ganzes Waldstück hat gebrannt. Und am Ende der Geschichte brannte mein Hintern, weil ich eine solche Tracht Prügel gekriegt habe. So die, das Feuer frisst um sich. Und es wird uns erreichen. Werde ich nie vergessen, wie die Dorfbewohner gekommen sind und das gelöscht haben da. Bloß als es bei mir dann brannte, hat niemand gelöscht. So, die Zunge ist ein Steuerruder, die Zunge ist ein Zaum, mit dem man einen großen Gaul lenken kann, und die Zunge ist ein Feuer und kann einen großen Wald in Brand setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer, Vers 6. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet, jetzt hör zu, und von der Hölle entzündet wird. Die Zunge, die nicht unter der Zucht des Heiligen Geistes ist, ist von der Hölle entzündet, sagt das Wort Gottes. Und wir setzen damit Dinge frei, die absolut unheilig und zerstörerisch sind. Die Zunge kann keiner der Menschen bändigen, Vers 8, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Tödliches Gift kann durch die Zunge freigesetzt werden. Soll nicht, aber kann. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte so nicht sein. Wenn wir den Segen wollen, müssen wir unsere Zunge zügeln. Und wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, dann haben wir ohne Worte eine Entscheidung für Fluch und Zerstörung gemacht. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Jakobus 1, 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Zunge und Herz. Wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, wenn wir Dinge aussprechen, wie uns gerade zumute ist, was wir gerade fühlen, dann hat das eine negative Wirkung auf unser Herz. Die Zunge prägt den Zustand unseres Herzens. So, wenn du ein gerades, wahrhaftiges Herz haben willst, dann muss aller Trug, aller Schein, aller Übertreibung, alles Unwahre, alles Unechte, alles Böse, alles Zerstörerische muss aus unseren Worten verschwinden. Sonst können wir nicht ein reines Herz bekommen. Wir betrügen unser Herz und für Gott gesehen ist alles umsonst. Dieser Gottesdienst, das Leben eines Menschen, der seine Zunge nicht zügelt, der sein Herz betrügt, ist vergeblich. Es beeindruckt Gott nicht, es bringt keinen Segen. Wir wollen den Segen, wir brauchen den Segen. Was können wir tun als Einzelne? Was können wir tun als Gemeinde, wenn Gott sagt, nee, ich mach nicht mit? Wir können einpacken, wir können den ganzen Verein auflösen. Wir können nach Hause gehen. Das war's. Wenn Gott nicht mit uns ist, was wollen wir tun? Nur Gott kann Menschen von der Wahrheit überführen. Nur Gott kann Menschen Willigkeit ins Herz geben, jetzt Gott zu suchen und danach zu trachten, von ganzem Herzen ihn zu lieben. Das sind alles Wunder, die Gott in den Herzen tut, durch den Heiligen Geist. Wenn Gott nicht mehr mitmacht, was ist dann Gemeinde? Da können wir genauso gut ein Kegelclub sein. Ohne irgendeine echte Wirkung auf Menschen, die Gott nicht kennen. So, Gott muss mit uns sein. Wir können uns das nicht erlauben, einen Gottesdienst zu leben, der vergeblich ist. 1. Petrus 3, Vers 10, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Wenn wir das Leben lieben, wenn wir gute Tage sehen wollen, dann müssen wir etwas tun mit unserem Mundwerk. Unser Mundwerk hat etwas damit zu tun, ob wir gute Tage sehen oder ob wir sie nicht sehen. Es hat etwas mit unserem Reden zu tun, mit unseren Worten. So, wir sollten aufmerksam nachdenken oder zuhören. Wie reden wir denn eigentlich? Was reden wir über uns? Was reden wir übereinander? Oder wie reden wir über Gott? Was reden wir? Welche Worte kommen aus unserem Mund? Ja. Manche Leute sagen ja, ich bin ja gar nichts. Ist das, was Gott über dich sagt? Nein. Also warum sagst du so etwas? Erstens bist du davon höchstwahrscheinlich überhaupt nicht überzeugt. Es ist falsche Demut. Falsche Demut. Ja. Der Demütige wird nicht sagen, ich bin nichts. Wir sind die Geliebten Gottes. Ich gehöre meinem Geliebten. Sein Verlangen ist nach mir. Gott hat Verlangen nach mir, wie wir vorhin in der Anbetung auch in diese Richtung etwas gehört haben. Also wie können wir sagen, ich bin ja nichts? Du bist Gottes Augapfel, du bist wichtig. Er staut auf dich, er streckt sich aus nach dir, er möchte mit dir Gemeinschaft haben, er schätzt dich. Wie können wir das sagen? Ja, ich bin ja gar nichts. Wie reden wir mit anderen? Ja. Vorhin habe ich schon Heuchelei erwähnt. Ja. Wenn wir Menschen zum Munde reden, Menschen schmeicheln. Das heißt, wir sagen ihnen etwas Gutes, was wir nicht wirklich glauben, um etwas von ihnen zu bekommen. Das ist Schmeicheln. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Loben und Schmeicheln. Wer lobt, glaubt das, was er sagt und hat keine Absichten für sich selber, sondern will den anderen etwas Gutes tun, will den anderen ermutigen. Wer schmeichelt, sagt auch Gutes, aber er glaubt es nicht selber, sondern sagt es, um etwas zu bekommen. Und das nennt die Bibel Heuchelei. So, warum ermutigen wir? Warum loben wir? Warum sagen wir etwas Gutes? Manche Menschen sind wie unter einem Zwang. Sie müssen immer anderen den Eindruck geben, sie sind ganz unserer Meinung. Sie müssen immer zustimmen. Ob sie zustimmen oder nicht, sie müssen immer den Eindruck geben, sie stimmen zu. Wenn du nicht zustimmst, gib nicht den Eindruck, du stimmst zu. Weil das gelogen ist. Wenn wir jemandem zustimmen, dann deswegen, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass er die Wahrheit spricht. Aber Schmeichelei, so zu tun, als seien wir auf ihrer Seite, so zu tun, als würden wir übereinstimmen, das ist nicht, was Gott akzeptiert. Das kann nicht ihm gefallen. Und wir werden die Verlierer sein. Wir werden die Verlierer sein. So, wir schauen, wie reden wir über uns selbst? Wie reden wir zu anderen? Wie reden wir über andere? Ist das, was du in Abwesenheit vom Bruder A über Bruder A sagst, dasselbe, was du auch zu Bruder A sagst? Ist das identisch? Wenn nicht, hast du ein schlechtes Gewissen. Und du bist nicht in der Wahrheit und da ist eine Wand zwischen dir und Bruder A, weil du zu anderen etwas gesagt hast, was du ihm niemals sagen würdest. Hallo. Wir richten Mauern auf, wir richten Wände aus Panzerglas auf in der Gemeinde. Und am Schluss sagen wir, ja, es ist so kalt in der Gemeinde, hier ist keine Liebe mehr. Aber wir haben alle kräftig an dieser Atmosphäre der Unechtheit mitgebaut. Das kann nicht sein. Das, was ich über dich sage, muss dasselbe sein, was ich auch dir sage. Sonst bin ich nicht in der Wahrheit. Und es kann auch sein, dass wir Dinge sagen über Gott, die gar nicht stimmen. Das scheint immer mehr in Mode zu kommen. Denkt an diese gewaltige Welle, die hat immer noch nicht abgeebbt, die es an Begeisterung gegeben hat in unserem Land. Vielleicht habt ihr es auch gar nicht so mitgekriegt, über die Hütte. Ein Roman, der gespickt ist von Lügen über Gott. Und Kinder Gottes sagen, das hat mir geholfen, Gott zu verstehen und Gott zu lieben und ihm näher zu kommen. Wir können Lügen über Gott, die helfen, Gott mehr zu lieben. Wie kann das sein? Und wer fragt, wie Gott sich darüber fühlt, wenn seine Kinder voller Begeisterung Lügen über ihn hochhalten und weiterempfehlen? Wie fühlt Gott sich? Das Wort Gottes sagt, wir sollen alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, runterreißen. Gedanken, die gegen Gott sind, die gegen die Erkenntnis Gottes sind, die sollen wir runterreißen. Manche Leute fühlen sich berufen, Gott in einem Licht darzustellen, der ihn irgendwie sympathischer macht. Das hat Gott nicht nötig. Man kann die Liebe Gottes nicht steigern. Aber wenn es dann um ernste Dinge geht, wenn es um Konsequenzen geht, wenn es um die Strenge Gottes geht, dann gibt es Leute, die denken irgendwie, man muss das irgendwie schön machen und nett machen, weil sonst Leute Anstoß nehmen an Gott. Jesus sagt, wenn wir nicht vergeben, dann wird er uns oder Gott wird uns in ein Gefängnis werfen. Und dann kriegen wir Besuch von Folterknechten und die bringen keine Blumen mit, sondern Peitschen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und Gläubige glauben an eine Liebe, die ist Fantasie, die hat mit Bibel nichts zu tun und sagen, das würde Gott nie mit mir machen. Gott ist Liebe, der würde nie sowas machen mit mir. Doch, glaub's mir. Weil niemand kennt Gott besser als Jesus. Und Jesus sagt, Matthäus 18, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun. Siehst du, hier sagt er mein. Meistens, wenn Jesus über den Vater redet, sagt er euer Vater, euer Vater. Hier sagt er mein Vater. Ich weiß, wer er ist. Ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht, wie er ist. Ihr kennt nicht die Güte und nicht die Strenge Gottes. So wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Jesus sagt, irrt euch nicht, Gott wird es machen. Glaub es mir. Sie sagt, aber ich möchte nicht, dass Gott das tut. Okay, kein Problem, vergib von Herzen. Und dieser Vers kommt nie in die Nähe, dass er an dir vollzogen wird. Ja. Menschen denken, ja, wenn Gott so ist, dann habe ich ja Angst vor ihm. Nein, du brauchst keine Angst haben, das ist wie ein Starkstromkabel. Da ist ein Zaun drum, ja, sonst gibt doch manchmal diese Stromanlagen auf dem Feld, die sind dann eingezäunt, irgendwelche Dinger und da steht Achtung, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Du darfst nicht über den Zaun klettern und du darfst nicht an diese Dinger da fassen. Weil wenn du das tun würdest, ehe du dich umsiehst, bist du verbrutzelt. Ja? So, dass du dann, oh, da ist wieder so eine Elektroanlage, oh, ich habe Angst. Nein, bleib einfach auf dieser Seite vom Zaun und bleib ganz locker. Und sag, wenn ich rübergehen würde, bin ich verbrutzelt, aber ich bin ja nicht blöd. Ich respektiere das Verbotsschild. Und das ist, was Jesus hier meint. Wenn wir seine Grenzen nicht achten, dann wird Gott mit uns handeln, wie wir es nicht möchten. Ja? Und Menschen sagen, nein, so ist Gott nicht. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und was Liebe ist, hat er das Recht zu definieren, er alleine. Und er beschreibt es und wir sehen Situationen in diesem Buch, wie die Propheten im Auftrag Gottes, wie Jesus als Sohn Gottes oder später die Apostel im Auftrag Gottes an Menschen handeln. Und all das, was wir da sehen, das ist Liebe. Das ist Liebe. Wenn der Apostel Paulus, Alexander oder andere dort dem Satan übergibt, zur Zerstörung des Leibes, weil sie lästern und nicht aufhören wollen, keine Korrektur annehmen wollen, ist das Liebe. Und wir haben es dringend notwendig, aus unserer westlichen, sentimentalen Art und Weise von Liebe aufzusteigen und sagen, Gott hat uns ein Buch gegeben und da beschreibt er, wie er ist. So ist Gott und nicht anders. Und wir reden über ihn, so wie er über sich redet. Und machen da nicht irgendwas irgendwie netter. Gott hat es nicht nötig, dass wir bei ihm was nett machen. So, wir wollen auf unsere Worte achten. Und es braucht ein Wirken Gottes, dass Licht in uns kommt, dass wir wahrnehmen, was aus unserem Mund kommt. Dass wir es sehen, dass wir sagen, Herr, lass mich erkennen, ob das Leben ist oder ob das Tod ist, was da aus meinem Munde kommt. Ja. Wir brauchen Gott. Psalm 36, Vers 10, in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir brauchen Gott, um Licht zu bekommen. Unsere verborgene Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht, irgendwo im Psalm 90. Habe ich jetzt nicht mehr den genauen Vers nachgeschlagen. Unsere verborgene Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht. In der Gegenwart Gottes kommt Licht. Und dieses Licht brauchen wir. Lass uns einmal zu Josua gehen. Ich neige mich dem Ende zu. Ja? Das kann viel bedeuten. Gerade wenn man über die Hälfte ist, neigt man sich schon dem Ende zu. Ja, so freut euch nicht zu früh. Aber freut euch. Josua, Vers 8. Das Buch des Gesetzes, der Ordnung Gottes, der Aussprüche Gottes. Dieses Buch soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln. Das heißt, nur wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, bekommen wir Verständnis, hey, hier ist jetzt etwas, was ich beachten muss, hier ist jetzt etwas, was notwendig ist, hier ist jetzt ein Gehorsamsschritt dran. Ja? Wenn du einen Menschen triffst, der verbittert ist, du weißt, was der braucht, der muss Vergebung haben, um aus dieser Bitterkeit, dieser Erstarrung herauszukommen. Aber er selber möglicherweise sieht überhaupt nicht, dass da eine Wurzel der Bitterkeit ist. Er sieht es nicht. Ja. Was fehlt ihm? Licht. Vor dem Handeln kommt das Licht. Wenn er nicht Licht hat, bei mir ist Bitterkeit, er hat überhaupt keine Veranlassung, damit umzugehen. Ja. Also vor dem Handeln muss das Licht kommen. Und wie kommt das Licht? Indem wir uns füllen mit dem Licht, mit dem Wort Gottes. Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit wir darauf achten zu handeln. Erst kommt das Achten und dann kommt das Handeln. Lass uns einmal zu Epheser 5 gehen. Das ist eine ganz, ganz praktische Anleitung, wie wir kooperieren mit Gott oder wie wir Raum machen für ihn oder wie wir ihm erlauben, in uns sein Werk zu tun. Epheser 5, Vers 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist, was Gott gemacht hat. Wir sind Licht in dem Herrn. Und jetzt kommt, wie wir darauf reagieren sollen, was unsere Verantwortung jetzt ist. Wandelt als Kinder des Lichts. So, Gott hat gemacht, dass wir Kinder des Lichts sind. Jetzt sollen wir als Kinder des Lichts wandeln. Da kommt hier noch ein Einschub. Die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann geht's weiter. Wandelt als Kinder des Lichts, Vers 10, indem wir prüfen. Was sollen wir prüfen? Wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Von was redet er? Nun lesen wir weiter. Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie viel mehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbart. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Hier ist das Rezept beschrieben oder die Anleitung, wie ein toter Gläubiger wieder lebendig wird. Wie jemand, der eingeschlafen ist, wieder eine persönliche Erweckung erlebt und in eine lebendige Beziehung mit Gott wieder hineinkommt. Er braucht nichts anderes zu tun, als eine Hingabe an die Wahrheit zu vollziehen. Und an irgendeiner Stelle wird der Heilige Geist ihm Licht geben über Gedanken, über Gefühle, über Herzenseinstellungen, über Motive, über Fantasien, über Träume, über Wünsche. Pläne, die nicht Gott wohlgefällig sind. An irgendeiner Stelle wird der Heilige Geist beginnen. Und wenn dann dieser halbtote, schlafende, eingeschlafene, laue Gläubige sich auf die Seite Gottes stellt und sagt, ich erkenne an, diese Fantasie ist nicht in Ordnung. Es ist böse. Dieser Gedanke ist nicht göttlich, er ist nicht gut, er ist nicht heilsam. Dieser Plan, diese Motivation, dieser Drang, dieses oder jenes zu tun, ist nicht göttlich. Wenn er sich auf die Seite Gottes stellt und übernimmt das Urteil Gottes über diese eine Sache in sich, wird Gott ihn erstens freisetzen von dieser Sache und zweitens Licht ihm geben für die nächste Sache. Das Prinzip ist ganz, ganz einfach. Im kleinen Treusein gibt uns Gelegenheit, mehr zu bekommen. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird noch genommen, was er hat. Und wer diese Verantwortung übernimmt und sagt, ich stelle mich dem. Ich stelle mich auf Gottes Seite. Ich sage, ja, diese Worte, das ist nicht in Ordnung. Dieses Gefühl, diese Wünsche, diese Fantasie, diese Pläne, es ist nicht in Ordnung. Wir richten die Dinge in uns. Ja, manche Menschen sitzen da und sagen, ach, was der Prediger heute wieder für einen Quark erzählt. Der Prediger sieht's im Gesicht, aber sie sehen nicht, was sie denken. Leute haben Gedanken und merken nicht, was sie für Gedanken haben, weil das für sie so normal ist und sie sind in Dunkelheit. Sie verachten den Prediger. Ja, sowas kommt vor. Und sie merken es nicht. Aber Gott merkt es. Und es hat Konsequenzen. Und wir müssen aufpassen, dass wir das Licht des Heiligen Geistes nicht verscheuchen, sondern zulassen und zunehmen lassen. Wir werden Licht, wir wandeln als Kinder des Lichts, wenn wir uns mit den Dingen, auf die der Heilige Geist seinen Scheinwerfer richtet, beschäftigen. Die Seite Gottes übernehmen. Und wenn Gott etwas verurteilt, ja, wir sagen, ja, das ist so meine sparsame Natur, und Gott sagt, es ist Geiz. Dann hören wir auf, Gott zu erklären, dass er das falsch gesehen hat, Sondern wir sagen, Gott, du bist Gott. Wenn du sagst, es ist Geiz, bis jetzt habe ich das immer für eine Tugend gehalten, ja, Sparsamkeit, aber es ist Geiz, du hast recht. Ja. Wir stimmen mit Gott überein. An irgendeiner Stelle fängt es an. Wenn ein Gläubiger seine Beziehung zu Gott verloren hat, wenn er am Sterben ist, wenn er in Lauheit versinkt, er muss nur sagen, Herr, hier bin ich. Sende dein Licht und ich sage dir, ich werde handeln nach deinem Licht. Ich werde Verantwortung übernehmen. Und was du mir zeigst, ich stelle mich auf deine Seite gegen meine Sünde. Ich stimme mit dir überein. Ich höre auf, mich zu rechtfertigen. Ich höre auf, das zu verharmlosen. Ich höre auf, Sprüche zu machen wie, ach, das ist doch gar nicht. Ich kenne andere, die machen viel schlimmere Dinge. Ja? Gott redet mit dir, nicht mit anderen. Er redet auch zu anderen, aber in diesem Falle, du bist erstmal dran. Ja? So lassen wir das Licht leuchten. Wir räumen auf, Stück für Stück. Und das Licht geht tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Bis zu den letzten verborgenen Dingen. Was haben wir vorhin gehört? Das Wort Gottes ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Ein Richter. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir haben heute viel, viel, viel Glauben und Reden über Jesus, aber kaum jemand sieht Jesus als Richter. Kaum jemand sieht Jesus als Richter. Nimm mal das Wort Richter und Richten im Neuen Testament in Bezug auf Jesus. Du wirst erstaunt sein, wie viele Male er als der Richter genannt wird, der ein gerechtes Gericht richtet. Und das wird er mit der Welt tun und das wird er vorher mit der Gemeinde machen. Es ist Zeit, dass das Gericht anfängt im Hause Gottes. Und Gott wird es mit der ganzen Welt tun. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit. Er wird kommen und die Welt richten in Geradheit. So heißt es in einem der 90er Psalme, glaube ich, 97 oder so. Ja. Aber wer möchte sich beschäftigen mit Jesus, dem Richter? Er richtet ja nicht uns, indem er uns verdammt, sondern er will, dass wir sein Urteil über Dinge, die ihm missfallen, übernehmen. Dass wir mit ihm übereinstimmen, zu unserem Wohl. Weil Gott befreit uns von unseren Feinden. Nicht von unseren Freunden. Und wenn wir ungute Dinge zu unseren Freunden halten, wie kann Gott uns befreien? Aber wenn wir sagen, Herr, ich lehne das ab, ich stimme nicht mehr überein, ich hasse das, gib mir Kraft, das von ganzem Herzen zu hassen, dann kommt Gott und er befreit uns. Erst müssen wir mit ihm übereinstimmen. Ja. Und mit wie vielen Menschen habe ich gesprochen, die sich billig machen und einfach machen als Gläubiger und sagen, ja, ich habe schon gebetet und mein Hauskreis hat auch gebetet, ich komme von dem Rauchen nicht los, das muss Gott machen. Ich sage, ja, aber du hast es nicht. Du stimmst nicht immer mit deinem Denken überein. Du glaubst nicht immer in deinem Denken über das Rauchen, was dein Hausarzt glaubt über das Rauchen, was auf der Packung steht. Rauchen kann tödlich sein. Dein Hausarzt kann dir erklären, dass die Lungen nicht gemacht sind, um Teer abzulagern. Aber du sagst, das macht mir nichts. Und wer das verharmlost, den kann Gott nicht freisetzen, weil er gar nicht glaubt, weil er nicht mit Gott übereinstimmt. Weil er etwas verharmlost. Gott sagt, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird er verderben. Das ist, was Gott sagt. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn ich nicht verurteile, was Gott verurteilt, wie kann Gott von diesen physischen Sünden mich retten und befreien? Er kann es gar nicht. Er will es, aber er kann es nicht. Und Menschen machen sich billig und sagen, ich habe schon gebetet, aber Gott hat nicht gehört. Also, dass du jetzt rauchst, ist Gottes Schuld, ja? Das möchte ich damit sagen. Gott hat versagt, ja. Da ist so eine Selbstgerechtigkeit dahinter. Und Rauchen ist jetzt nur ein Beispiel. Es funktioniert mit anderen Dingen genauso. Ja. Gott kommt und ändert unsere Sichtweise, ändert unsere Einstellung, ändert unsere Gesinnung und als Hilfe hat er uns sein Wort gegeben als Maßstab. Und damit beginnt die Rettung des Herrn. Und das ist so schön billig zu sagen, ja, ich habe gebetet, aber es hat nicht funktioniert. Das heißt, solange es nicht funktioniert, mache ich halt weiter in der Zerstörung. Ob das Pornografie heißt oder ob das Rauchen heißt oder irgendetwas anderes, das Prinzip ist immer das gleiche. Wir sind verantwortungslos. Wir machen es uns zu einfach. Und hier ist die Anleitung zur Erweckung. Wir sagen, Herr, öffne mir die Augen, zeig du mir, lass dein Licht scheinen und ich werde mit dir übereinstimmen. So kommt Ordnung in unserem Innern. Wie David gebetet hat, du erhellst meine Finsternis. H-E-L-L. Nicht H-E-L-T. Von erhellen kommt es, nicht von erhalten. Du erhellst meine Finsternis. In uns ist Dunkelheit, aber wir kommen zum Licht. Der Gott, dem wir dienen, ist das Licht. Und wir sagen, lass dein Licht scheinen, hier bin ich. Schone mich nicht. Lass mich in keiner Täuschung sein. Lass mich an keiner Stelle im Selbstbetrug sein. Lass mich an keiner Stelle etwas verharmlosen, was du schrecklich findest. Lass es mich sehen, wie du es siehst. Das sind die Gebete der Herzenserweckung. Das sind die Gebete, die Gott Raum machen, sein Wirken uns zu schenken an unserem Herzen. David hat gesagt, irgendwo im 2. Korinther 29, ich habe erkannt, dass Gott das Herz prüft und dass du an Aufrichtigkeit gefallen hast. An Aufrichtigkeit hat Gott gefallen. So machen wir Raum für Gott. So identifizieren wir uns und verbinden wir uns mit der Wahrheit. Und die Wahrheit wird ihr Werk tun. An irgendeiner Stelle wird sie anfangen und sie wird tiefer und tiefer gehen, bis zu den verborgenen Dingen des Herzens, von denen du keine Ahnung hattest und die dich getrieben haben zu Dingen, die nicht gut waren oder die äußerlich gut aussahen, aber vollkommen falsche Motive dahinter hatten. So wird das Licht Gottes leuchten. Letzte Schriftstelle, Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Wie kommen wir in die Gegenwart Gottes? Durch Licht, das wir begehren. Und nach dem Licht handeln wir. Wir handeln nach dem Licht. Und dadurch kommen wir näher zu Gott. Das ist, was Jakobus sagt, naht euch zu Gott. Ja, wie nahen wir uns zu Gott? Indem wir Licht werden. Gott ist Licht und das Finstere wird von ihm gerichtet werden. Wir laden das Licht Gottes ein. Wir sagen, Gott, hier bin ich. Scheine du. Lass dein Licht leuchten. Und ich schlage vor, dass wir das noch zum Schluss beten. Und nicht nur jetzt hier, sondern dass wir sagen, ich will Erweckung. Ich will in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Ich will Gott kennenlernen. Ich will, dass das erste Gebot, das größte Gebot in meinem Leben erfüllt wird. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Dazu muss ich ihn sehen, dazu muss ich in Reinheit kommen, dazu muss ich von ihm berührt werden. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns, die wir einmal in solcher Finsternis waren, in solcher Dunkelheit waren und völlig ohne Ahnung waren, was bei uns alles kaputt und verkehrt ist und zerstört wurde durch die Sünde. Du lädst uns ein, nahe zu kommen, Licht zu werden, in dein Licht zu kommen, dein Licht zu begehren, das nicht zerstört, sondern das heilt, das gnadenlos scheint auf alles Ungute, auf alles Zerstörerische, auf alles Böse, auf alles, was nicht christusgemäß ist, auf alles, was nicht seinem Maßstab entspricht. Dieses Licht scheint gnadenlos und wir sagen ja dazu. Herr, sende dein Licht, sende deine Wahrheit. Mach uns wahr im Umgang mit uns selbst, im Umgang miteinander, im Umgang mit dir. Mach uns wahr, mach uns echt. Lass uns hören, was aus unserem Munde kommt. Lass uns hören, ob das Worte des Segens ist oder Worte des Fluches ist, Worte der Anklage, Worte der Bosheit oder Worte der Fürsorge und der Auferbauung und der Ermutigung und des Lobes. Lass uns hören, was für ein Strom aus unserem Mund freigesetzt wird. Ist es der Segen Gottes oder ist es der Fluch? Lass uns sehen, lass uns verstehen. Heiliger Geist, wir wollen dich kennenlernen und wir wollen mitbekommen, was dich betrübt, damit wir eine konstruktive Zusammenarbeit mit dir haben können und wir die Dinge hinter uns lassen, rauswerfen aus unserem Leben, die dir nicht gefallen. Sende dein Licht, sende deine Wahrheit, dass sie uns leiten in deine Gegenwart. Hilf du, dass wir ein Haus der Heilung werden, ein Haus des Lichtes, ein Haus der Wiederherstellung, zu dem du viele, viele kaputte und beladene und dämonisierte und gebundene bringen kannst. Und in deinem Licht werden sie heile. In deinem Licht erleben sie Wiederherstellung und Erweckung. Und fang mit uns an. Fang mit uns an. Danke für das, was du schon getan hast. Und geh tiefer. Geh tiefer, Gott. Sende dein Licht. Lass uns diesen Schrei immer stärker erleben in unserem Herzen. Dein Licht muss kommen. Wir wollen dich. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Und danke, dass du eine solche Einladung immer annimmst. Immer annimmst. Und du hörst. Und du wirst kommen. Und du wirst ein großes Werk tun. Und du wirst dein Werk in uns vollenden. Und wir preisen dich dafür. Wir preisen dich für diese Gnade, dieses Vorrecht, in das Bild deines Sohnes umgestaltet zu werden. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, sein Feuer, seine Unbestechlichkeit, seine Klarheit, seine vollständige Freiheit von Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Das ist das Leben, das ist die Freiheit, das ist die Gemeinschaft mit Gott, das ist, was Kraft bringt in diese tote Welt. Und solche wollen wir sein. Wir danken dir, tu du dein Werk und lass nicht locker, geh tiefer mit uns. Und wir sagen dir, Heiliger Geist, wo du deinen Finger drauflegst, da werden wir reagieren und da werden wir Dinge anpacken. Und wir danken dir für deine große Geduld und Treue uns gegenüber. Und wir ehren dich, du wunderbarer Gott. Halleluja. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Du hast es angefangen und du wirst es vollenden. Halleluja. Danke dafür. Danke dafür. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.